Großer Herr und Heiler, ich danke dir, dass du uns gerettet hast aus der Finsternis, dass du uns Licht schenkst, dass du uns so viel gibst, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, öffne unsere Herzen, Augen, Ohren für dich, für dein Wort, für das, was du sagen willst. Denn du willst uns was sagen, du willst auch in uns wirken und durch uns wirken. Lass uns bitte ganz Ohr für dich sein. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Könnt euch setzen. Ich muss sagen, das Thema für heute hat mich sehr angesprochen. Fühle mich immer wieder von dem, was ich lese, muss sagen, erwischt. Als ich immer wieder denke ich dran, wie gut wir es eigentlich hier haben in diesem Land, dass es viele Menschen, die es wirklich gerne so gut hätten wie wir, dass es viele Leute gibt, die vielleicht nach Deutschland kommen würden, wenn sie könnten. Als ich nach Kenia ging, wurde es wirklich sehr bewusst, wie dieser, ja, die Unterschiede. Hier, was sind hier die großen Streitigkeiten? Ja, wo man in den Urlaub geht, ja, das ist nicht so ein Streit, aber wie laut die Nachbarn sind, wie viel der Chef nörgelt oder ob der Radweg gut gepflegt ist oder nicht. Dort ging es wirklich um Leben. Wo findet man Wasser für die nächsten Tage? Wo findet man, gibt es genug Essen bis zur nächsten Ernte? Du musst ihn gut einteilen. Ich denke, wir haben ein Problem bei uns, dass uns die Dinge auffallen, die nicht gut laufen. Wenn es gut läuft, dann ist alles okay. Und wenn es schief läuft, dann fällt es uns auf. Und bei manchen Leuten hat man den Eindruck, wirklich bei jedem Mal, wo was schief läuft, die wollen unbedingt das sagen. Das ist nicht gut, sie wollen kritisieren. Man könnte aber fast sagen, die haben Lust dran. Ja? Natürlich nicht bei allen so. Ja? Und als ich dann im Internet so nach diesen Themen geguckt habe, habe ich gesehen, es ist offensichtlich ein Thema, was groß genug ist, dass es sogar ein Buch gibt dazu. Nörgeln des Deutschen größte Lust. Ja? Allerdings von einem, muss man dazu sagen, Eric Hansen ist ein Amerikaner, der aus Hawaii kommt, das macht ihn schon zu einem besonderen Menschen, ja, aber seit über 20 Jahren in Deutschland lebt. Ja. Ich habe sogar auch dazu gefunden, dass man es gibt diese sogenannte E-Cards, das heißt Karten, die man nicht per Post schickt, sondern per E-Mail, und da geht man auf eine Website und kann mal das aussuchen, und es gibt folgendes E-Card, da kann man das weitergeben. Das größte Kompliment eines Deutschen, da kann man nicht meckern. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber man ist schon in dieser Kultur, wenn man da lebt, merkt man, ja, dass das so ein bisschen die Mentalität ist der Menschen. Viele sagen, dass es gut tut, es von der Seele loszuwerden. Wenn etwas nicht stimmt, dann muss es gesagt werden. Da fühlt man sich auch nachher besser. Besser als irgendwie muss man irgendwann explodieren, wenn man es nicht tut. Die wenigsten fragen sich, wie es für die Empfänger ist. Ob sie abgehärtet sind. Manche sind schon abgehärtet. Da prallt es ab auf die. Manche sagen einfach ein Ohr rein, andere Ohr raus, man hört es gar nicht zu. Aber bei allen ist es nicht so. Ist es die Aufgabe des Empfängers, das Annehmen des Kritisierens zu lernen und ich kann einfach lospoltern, wenn ich will? Ich bin kein Experte auf diesem Bereich und will keine Regeln aufstellen, aber was ich will, ist, ich will auf Paulus schauen und von Paulus lernen. Denn er hat uns hier in diesem Bereich, wie er seinen Umgang mit Menschen, wie er sie anspricht, ist er uns wirklich ein großes Vorbild. Letzte Woche haben wir so eine Einleitung gemacht in unsere Themen. Wir wollen uns durch den Thessalonischer Brief, beziehungsweise die Thessalonischer Briefe, durcharbeiten. Wir haben die Entstehung der Gemeinde gelesen in der Apostelgeschichte 17. Wie Paulus dahin kam und wirklich sehr viel gewirkt hat und wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind, aber wo es auch Widerstand dadurch geweckt wurde und dass Paulus innerhalb von Wochen, Monaten die Stadt verlassen musste, von einem Tag auf den nächsten. Und die Tatsache ist eben auch, hätten manche vielleicht gehofft, dass es besser wird, wurde es nicht besser. Der Widerstand war noch da, nachdem Paulus weg war. Und wie man verstehen kann, Paulus war besorgt um diese Leute und wie es ihnen geht. Eine junge Gemeinde, allesamt nicht mal ein Jahr im Glauben. Wie werden sie damit umgehen? Nicht allzu lange danach, ein paar Monate später, schickt er Timotheus zurück, weil er es nicht einfach nicht aushalten konnte, um denen Mut zu machen, um zu hören, wie es denen geht. Und Timotheus kommt zurück, gibt Paulus einen Bericht, und da beschloss Paulus, ich will einen Brief schreiben. An diese Menschen, denn da, wo er war, er konnte nicht weg, oder aus welchen Gründen auch immer, war eine Rückkehr nach Thessalonich nicht so ohne weiteres drin. So schreibt er einen Brief. Timotheus hatte Positives von der Gemeinde berichtet. Das war gut zu hören. Paulus hat ihn erfreut, aber es gab Fragen, die Gemeinde auch hatte, was auch verständlich ist für Menschen, die jung im Glauben sind. Es gab auch Probleme, Negatives, die angesprochen werden müssen. Nun, wie wird Paulus diesen Brief verfassen? Ich kann mich, und wie werden die Leute das annehmen? Ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich nur so ein bisschen versucht, da in diese Lage hineinzuversetzen. Ja? Da sind Menschen, die aufgrund von der Predigt von Paulus, von seinem Wirken Christen geworden sind, neu geworden sind, ihr Leben total umgekrempelt. Und dann muss Paulus weg. Und sie leben weiter in ihrem Glauben. Und dann bekommen sie irgendwann nach ein, zwei Jahren den Bericht, hör mal zu, wir treffen uns dann und dann, denn wir haben einen Brief von ihm. Ja, es ist nicht so wie heute, wo man einfach mal textet oder dranruft oder was auch immer. Der Kontakt war wirklich nicht oft und vor allem beschränkte sich auf Briefe. Und es gab viel Reiseverkehr, so konnte man gut Briefe schicken. Und die Menschen gehen dahin, um diesen Brief zu hören, bestimmt mit Fragen, vielleicht Erwartungen. Was wird er sagen? Was kriegen wir in dem Brief zu hören? Wird er uns kritisieren, weil wir was falsch machen? Was hat Timotheus ihm gesagt? Und es ist so, dass wir, wenn wir uns selbst anschauen, oft kritischer sind mit uns selbst als mit anderen. Und dieser Selbstblick auch auf andere projizieren und denken, okay, Paulus wird bestimmt so mit unserer Vollkommenheiten umgehen, wie wir selbst mit uns umgehen. Da ist bestimmt eine Spannung da, wenn sie zusammenkommen. Eine Spannung, was wird er sagen? Steigen wir nun ein in den Brief. 1. Thessalonicher 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So würden wir einen Brief nicht anfangen. Und es ist interessant, auch jahrelang hat man gedacht, dass Paulus einfach auf die Idee kam, so einen Brief einfach so zu beginnen, weil er irgendwie inspiriert war und das machen wollte. Aber dann gab es Ausgrabungen an verschiedenen Stellen im Mittleren Osten und in Ägypten. Und da haben sie in einer Ausgrabung eine Mülldeponie gefunden. Und da haben sie Briefe gefunden, die verschiedene Briefe von verschiedenen Leuten geschickt wurden, wo eine ähnliche Begrüßung war. Hier nur ein Beispiel. Ja, das ist, wurde in Ägypten gefunden. Antonis Lungus an Nilus, seine Mutter. Weiß nicht, warum meine Frau Nilus heißen soll, aber meinetwegen. Viele Grüße. Unablässig bete ich, dass du gesund bist. Meine Fürbitte wird Tag für Tag an den Gott Serapis gerichtet. Also hier soll deutlich einfach werden, wie die Ähnlichkeiten. Da ist Sender, Empfänger oder Schreiber, Empfänger. Grüße und entweder Wünsche oder Bitte oder was auch immer. So war es für Paulus. Aber das Interessante ist, hier ist einfach, Paulus nimmt eine Form, die gang und gäbe war da, und erfüllt es mit christlichem Inhalt. Ja. Er sagt nicht einfach Paulus und Silvanus an die Gemeinde in Thessalonich, und dann sagt er, in Gott, ihr seid in Gott und ihr seid in Jesus. Er will auch das mit auf den Weg geben. Denkt dran, ihr seid in Gott. Und dann eben dieser Wunsch, Gnade und Friede von Gott, von unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Also das ist ja wirklich gut, dass er das macht. Ja, und das ist auch eine Lehre für uns, wo wir uns überlegen, okay, wie können wir Dinge nehmen, die einfach in der Teil der Kultur sind, und wie können wir das nehmen und einen christlichen Inhalt reinpacken? So dass es etwas tiefer ist als nur so ein Floskel und mehr aussagt. Da habe ich überlegt, was wäre vielleicht vergleichbar? Denn so Briefe schreiben wir so nicht heutzutage. Könnte man, aber da würde man vielleicht der Empfänger so ein bisschen, das ist komisch. Ja. Und dann habe ich gedacht, zum Beispiel, wie wäre es mit Geburtstagsgrüße? Da ist es ganz gang und gäbe, dass man zu Geburtstag grüßt oder Wünsche gibt. Kann man das mit so füllen mit einem christlichen Inhalt? Für einen Menschen in Christus oder auch Menschen, die Gott nicht kennen? Es ist gut, einfach darüber nachzudenken, wie können wir Dinge nehmen, die einfach Teil der Kultur sind, und wie können wir das einfach so, ich sag, verpacken oder mit Inhalt verfüllen, dass es mehr ist als nur Kultur, dass es wirklich mehr Inhalt hat, vor allem von dem, was wir glauben. Da können wir von Paulus lernen. Und dann geht er in seinem nächsten Satz weiter und sagt zu ihnen, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen. Als ich dieses Kapitel 1 mehrmals gelesen, und eine der ersten Male kam mitten im Lesen eine Frage in den Kopf. Wie oft dankst du Gott für deine Gemeinde, für deine Geschwister? Ja, ich bete für euch. Meistens, wenn ich weiß, ihr habt Probleme oder krank oder was auch immer. Ja, aber das bewusste Gott danken für die Menschen, die wir im Glauben hier zusammen sind. Ich tue das ehrlich gesagt viel zu selten. Für Paulus was hat Paulus gesagt? Jeden Tag. Jeden Tag, wenn wir für euch beten, sagen wir Danke, dass es euch gibt. Ja. Doch tust du das. Ja. Jeder muss selbst wissen, aber es tut gut, diese Übung zu machen, jeden Tag Gott zu danken, weil wir dazu neigen, jeden Tag Gott zu sagen, wer was anders werden soll. Also Gott macht, dass der das nicht mehr macht, oder Mensch, der ist viel zu lasch und der sollte eigentlich mehr. Und einfach dankbar zu sein für das, für die Menschen, die einen im Glauben begleiten. Wie oft tust du das? Und dann sagt Paulus, nicht einfach dankbar sein, er nennt auch die Gründe. Denn wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Als er Gott für diese Menschen dankte, dachte er an Dinge, die ihm im Kopf kamen, wofür er dankbar sein kann. Dinge, die er erlebt hat dort. Ja? Er dankte für ihren Glauben, dass sie ein Vertrauen auf Gott hatte, das sich im Leben gezeigt hat. Und das ist nicht, natürlich nicht nur, dass sie das bejahen, was Gott sagt, sondern wirklich ist ein Vertrauen auf seine Zusagen und ein Handeln danach in ihrem Leben. Sie rechneten mit Gottes Handeln. Und er konnte sich erinnern an ihre Liebe. Ihre Liebe, die sie bewegt hatte, sich für andere einzusetzen. Was entweder bedeutet, ihre Liebe zu ihrem Herrn, das Bewegung war, oder einfach ihre Liebe zu den Menschen, die sie bewegt hatte. Und Paulus dachte an ihre Hoffnung. Die Hoffnung, die sie hatten, die in schweren Zeiten sie getragen hatte. Die Hoffnung auf das, was kommt, wenn Jesus wiederkommt. Er sagte diese Sache. Ich meine, die drei Begriffe sind Dinge, die eigentlich das Leben, unser Leben als Christen ausmachen. Ja, immer wieder lesen wir in der Schrift von diesen drei Dingen. Ein Glaube ist ein Vertrauen, dass Gott da ist heute. Und ein Rechnen mit ihm heute. Liebe. Schau zurück auf seine Liebesbeweise als Beweggrund für die Liebe, die wir für anderen haben. Und Hoffnung schaut in die Zukunft und gibt es die Perspektive für das, was jetzt geschieht. Und die Kraft, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen. Deshalb sagt Paulus den Korinthern, nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte von diesen ist die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die größte ist die Liebe, weil Gott Liebe ist, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil seine Liebe der Grund war, weshalb Jesus auf diese Erde kam. Ja. Und als Paulus gebetet hat, hat er in seinen inneren Augen, sage ich mal, gesehen, und sich daran erinnert, was die damals gemacht haben. Ja. Und wenn man diese Worte liest, dann denkt man, ja, das war wirklich eine tolle Gemeinde. Ne? Wenn wir weiterlesen, wenn wir sehen, es war nicht alles toll. Er hat Dinge, die er ansprechen musste, Dinge, die er korrigiert werden musste, die wirklich schlecht waren. Aber er hat sich entschieden, das Positive zu sehen, was er auch in ihrem Leben gesehen hatte. Und dafür zu danken. Er kannte die Leute. Und drückte das auch in seinen Gebeten aus. Und damit sie weiter gestärkt werden, hört er noch nicht auf. Denn er weiß, diese Menschen sind neu im Glauben. Sie, vor allem wenn sie Widerstand haben, brauchen sie Ermutigung. Denn sie haben Gegner, die wirklich gegen diesen Glauben sind. Sogar wahrscheinlich aus Kreisen der Familie. Und sie brauchen Bestätigung. Dass Paulus ihnen sagt, ja, der Weg, auf den du gehst, ist der richtige. Und deshalb sagt er gleich im nächsten Vers, ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Er gibt uns die Bestätigung, Gott sie liebt. Wir brauchen immer wieder diese Bestätigung. Gott liebt dich. Du bist ein Geliebter Gottes. Manchmal kommt diese Frage einfach alleine aufgetaucht. Liebt mich Gott wirklich? Das meine ich, eine Frage, die vom Teufel kommt. Die zweite Frage ist natürlich, bin ich wirklich Gottes Kind? Gehöre ich wirklich dazu? Und er sagt, ihr seid erwählt. Ihr gehört dazu. Gott hat euch zu sich geholt. Und Paulus arbeitet gegen diese Fragen, die auftauchen können. Und sagt, ihr gehört dazu, er liebt euch. Wir brauchen auch diese Worte von Gott, voneinander. Du bist geliebt von Gott. Du bist sein Kind. Ich habe ein kleines Problem dabei, und Paulus wusste das bestimmt, ist eben, das sind sehr allgemeine Formulierungen, die für manche Leute einfach nicht reichen. Und deshalb geht er weiter, er lässt es nicht dabei. Er belegt sie durch Dinge, wo er weiß, dass die Empfänger sich daran erinnern können. Und er gibt ihnen vier Belege, dass diese Aussagen stimmen. Er sagt, diese Dinge stimmen aus diesen vier Gründen. Erstens sagt er, das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündigen. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Er sagt, erstens, Gott war am Wirken. Das wisst ihr auch. Gott hatte durch Paulus Worte in ihr Herz gewirkt. Aber es gab auch Zeichen. Sie haben gesehen, wie das Gott lebendig ist. Und das auch erlebt. Und das Paulus geht nicht in eine Einzelheit, aber er weiß, sie können das wissen. Und das hat die frohe Botschaft bestätigt. Wir wissen nicht, was das war. Also wird eigentlich in der Apostelgeschichte nichts davon gesagt, aber da sind Dinge geschehen, die nur Gott tun kann. Und deshalb kann Paulus sagen, ihr wisst es selbst, Gott war am Wirken. Und das bestätigt, dass er dich liebt. Da ist was passiert. Gott wirkt im Leben, Gott wirkt in unserem Leben. Wenn wir zurückschauen, können wir auch sehen, wie Gott Menschen gebraucht hat oder wie Gott Wege geöffnet hat oder wie er gewirkt hat im Leben. Und das soll auch nicht nur uns zeigen, dass er am Wirken ist, sondern auch, dass er uns liebt und dass sich um uns kümmert. Das ist ja wichtig zu wissen. Und der zweite Beleg, das ist das Verhalten von Paulus und seinen Mitarbeitern. Er sagte, wir hatten eine große Zuversicht, die uns erfüllte. Durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber zeigten wir euch, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Sie waren ein Vorbild. Und es war, er sagte einfach, ihr könnt es selbst wissen, ihr wisst es selbst. Wir haben nichts von euch geholt, es war selbstlos. Es ging um euch. Ihr solltet was haben. Ihr solltet was haben. Ihre Selbstlosigkeit bezeugt von der Echtheit, von dem, was sie gesagt haben. Und das hat er gesagt, das sollt ihr wissen, sollt ihr merken. Und ich denke, wir können auch immer wieder bestätigen, dass Menschen, die uns in unserem Glauben geholfen haben, die oft nicht nur durch Worte geholfen haben, sondern auch durch Dinge, die ihr ganzes Verhalten hat positiv auf uns gewirkt. So, dass wir sagen können, ja, die sind wirklich Menschen, die Gott gebraucht hat in unserem Leben. Diese Erinnerung an ihr Dienst kann uns wirklich großartige Bestätigung geben. Und dann sagt er, das ist der dritte Beleg, ihr eigenes Leben. Er sagt, ihr habt das Evangelium wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Paulus gab ihnen Bestätigung. Also als ihr Christen geworden seid, da war was dabei. Ihr habt eine Freude gehabt. Das kann man nicht wegnehmen. Und diese Freude war nicht von euch. Wer freut sich, wenn er sein Leben ändert und dadurch Schwierigkeiten bekommt? Ja? Das kommt wirklich dadurch, dass sie etwas bekommen haben von Gott, das viel mehr war als diese Schwierigkeiten, die sie in ihrer Umgebung hatten. Und Paulus konnte sich erinnern, wie das war, wie sie sich gefreut haben, als sie Christen geworden sind, als sie die Botschaft gehört haben, das angenommen haben. Es gibt Menschen, die in ihrem Leben eine radikale Wende erleben. Und sie können sich auch darauf berufen. Und manche werden sie auch daran erinnern, damit sie wissen, ja, Gott war am Wirken. Bei anderen Menschen ist es so, es ist eher ein langsames Werden als eine radikale Wende. Ja, ich kann nicht an eine bestimmte Ereignis in meinem Leben erinnern, wo ich dann spontan gesagt habe, jetzt alles umgeschmissen, 100%. Aber ich kann immer wieder sehen, wie Gott punktuell dort und dort und dort immer wieder gewirkt hat und Türen geöffnet hat und mich dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin. Und wir sehen auch immer wieder, wie er durch Menschen gewirkt hat oder durch Umstände oder sowas, dass wir es nicht waren. Gott war am Wirken. Und es tut gut, sich daran zu erinnern. Auch sich an die Stimmen zu hören, die uns Mut gemacht haben in der Vergangenheit. Und ihre Worte wieder zu vergegenwärtigen, wie sie Gottes Liebe bestätigen. Und der vierte Beleg, sagt Paulus, ist der für ihn der größte Beleg, wie Gott durch sie wirkt. Ihr seid selbst einem Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt, dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Übrigens, so nebenbei gemerkt, dieser Brief wurde so etwa 52, 53 nach Christus geschrieben. Der erste schriftliche Beleg, wo es konkret schwarz auf weiß steht, dass Jesus auferstanden ist. Und das 20 Jahre etwa nach seiner Auferstehung. Ja. Wird das belegt, nacherzählt in Griechenland. Aber was Paulus hier deutlich machen will, ist einfach, hör mal zu, Gott wirkt durch euch. Ja? Gott ist am Wirken. Wenn es irgendeinen Zweifel bei ihnen gab, ob Gott sie wirklich lieb auf ihrer Seite ist, dann sollten sie mal hören, was andere über sie sagen. Und das ist etwas, wo sie vielleicht vielen in der Gemeinde das gar nicht bewusst war, wie sie gewirkt hatten. Denn wenn sie Leute kommen und sie erzählen und die gehen weiter, dann hören sie nicht mehr von denen. Es ist nicht so, dass sie mal anrufen können, sagen, hör mal zu, das war super und so. Das ging nicht. Die Leute kommen ins Leben und dann gehen sie aus dem Leben und was haben sie gemacht? Aber durch dieses Kommen und Gehen und wie Gott durch sie gewirkt hatte, haben sie Leben geändert und verändert und Menschen wurden geholfen und Menschen erzählten dann weiter, Mensch, wo ich da in Thessalonich war, das war wirklich die Leute. Wow. Und Paulus sagt ihm, ganz Griechenland, erzählen sie von euch. Und ich kann mir vorstellen, Leute sitzen da und sich hören sie einen Brief und die kommen hier und sagen, hä? Wieso das denn? Weil es ist einfach oft so, dass du wirkst und du sagst was und du tust was und du hörst nicht, wie die Geschichte ausgeht. Gott benutzt dich für eine kurze Zeit im Leben eines Menschen und dann ist der Mensch nicht mehr im Leben und er geht weiter und du weißt nie, was da war. Du vertraust einfach drauf, dass Gott wirkt. Und du weißt es oft nicht. Und da kannst du dankbar sein, wenn du in dem Moment, wo du da bist, merkst oder Gott zeigt dir, ja, Gott hat gewirkt durch dich. Und Paulus durfte es erleben, als er denn als Menschen durchkamen und sagen, ja, was die gesagt haben das, und wie sie gelebt haben und so weiter. Und ich denke, das tut gut zu wissen, dass Gott durch uns wirkt. Und wir können vertrauen, dass er wirkt, wenn wir im Namen Gottes unterwegs sind. Dann vertrauen wir darauf, dass er wirkt. Ich kann mich erinnern an ein Wochenende, ein Jugendwochenende, vor Jahren, das ist bestimmt 15 Jahre her. Ja, nicht so lange, aber schon lange. In Gemünden, im Taunus. Und das Einzige, woran ich mich erinnern kann, also danach, direkt danach, war ein Unfall, das ich mit meinem VW-Bus gehabt hatte. Danach war total Schaden. Ich hatte Brötchen geholt, kam zurück und habe ein Auto übersehen und dann ist es passiert. Ja, also ganze Woche umgeschmissen. Jahre später, wahrscheinlich so 6-7 Jahre später, war ich auf einem Seminar und da war die Tochter von einem Prediger in der Schweiz. Ein Kanadier, der in der Schweiz predigt. Und die Tochter war auf diese Freizeit. Ich habe das gewusst. Und die kam auf mich zu während dieser Woche. Ja, denn es war so eine Woche, wo man praktisch lernen soll, wie man in einer Gemeinde wirklich aktiv sein kann und seine Gaben einsetzen kann. Und so, und sie sagte, weißt du, an dem Wochenende, da hast du einfach gesagt, was mich wirklich bewegt hatte. Wo Gott mich angesprochen hatte und das hat mein Leben verändert. Ich habe gesagt, was habe ich gesagt? Ich habe gehofft, okay, jetzt kann ich was denn schnell aufschreiben, damit ich das nächste Mal benutzen kann. Aber das ist einfach, Gott hat mich benutzt und ich war einfach nachher dankbar, dass Gott mir einfach einen kleinen Blick gegeben hat, ja, er benutzt mich. Und oft kriegt man diese Blicke nicht. Ja. Dennoch sollten wir im Vertrauen handeln, dass Gott wirken wird im Leben, wenn wir in seinem Namen unterwegs sind. Wenn wir in seinem Namen durchs Leben gehen, schenkt er uns diese Begegnungen, wo Leben verändert werden. Und manchmal wirst du es erst dort wissen, wenn wir beim Herrn sind. Ja, und ich bin einfach dankbar, dass er mich gebraucht und gebraucht hat. Ja. Wenn ich das erleben darf, dann erfüllt mich mein Herz mit Dankbarkeit. Und zugleich bin ich auch demütig und denke, Mensch, dass er mich gebraucht hat, ist schon erstaunlich. Ja. Und wenn ich mal in die Versuchung komme, mal ein bisschen stolz zu sein, ja, ich habe da was gemacht, da denke ich an ein Lied, was ich vor 30 Jahren gehört habe. Ein Mann hieß Don Francisco. Und er hat ein Lied geschrieben und in diesem Lied ging es um Bileam. Ja, der Bileam, der nicht auf Gott hören wollte und sein eigenes Ding und dann hat er einen Engel in den Weg gestellt. Und in dem Lied hat er praktisch das alles nacherzählt und dann am Ende sagt er, also mir ging es nicht um Bileam. Also ich will einfach euch sagen, hör mal zu, Wen hat Gott gebraucht, um diesen Bilian zur Raison zu bringen? Ein Esel. Also wenn du denkst, du bist besonders, weil Gott dich gebraucht, denkst du zweimal, wenn du an diese Geschichte denkst. Er könnte genauso gut den Hund nebenan benutzen, wenn er will. So ist Gott. Und so können wir einfach dankbar sein, dass er uns gebraucht. Denn es geht um ihn und nicht um mich. Und das ist eben, aber das ist eben einfach schön zu hören, wenn wir hören, okay, Gott gebraucht mich. Gott gebraucht uns. Und das ist etwas, was die Thessalonicher auch hören mussten. Nötig hat zu hören. Wir haben alle Zeiten, wo wir diese Dinge brauchen. Das zu hören. Ja, und das ist interessant, dass Paulus hier den ganzen ersten Kapitel damit verbringt, um den Menschen Bestätigung zu geben, um seine Dankbarkeit auszudrücken, um das Positive in ihrem Leben zu sagen. Nicht ein negatives Wort. Das kommt nachher. Aber er fängt damit an. Ich denke, das soll uns eine Lehre sein. Das soll uns helfen, dass wir vielleicht wirklich bewusst schauen auf das im Leben der anderen, was gut ist, und sie dafür bestätigen. Dass wir lernen, Dankbarkeit in unseren Gebeten auszudrücken und auch in unseren Gesprächen. Und wirklich, wirklich suchen im Leben dieser Menschen, wo wirkt Gott in ihrem Leben? Wofür kann ich dankbar sein, wenn ich an diese Menschen denke? Paulus hat es gesehen. Es tut uns gut, seinem Beispiel zu folgen. Und lernen, dankbar und positiv unser Glauben auszudrücken und unsere Dankbarkeit. Beten wir zusammen. Unser allmächtiger Gott, unser Schöpfer, unser Vater. Danke, dass du uns zu dir gerufen hast, dass du uns aufgenommen hast in deine Familie, dass du uns gerettet hast, obwohl wir das überhaupt nicht verdient haben, dass du deinen Sohn geschickt hast auf diese Erde, damit wir überhaupt eine Chance haben mit dir. Danke, Herr, dass wir hier sitzen dürfen, dass du uns Menschen zusammen mit Menschen zusammenbringst, die deine Liebe und dein Glauben, den Glauben teilen, wo wir einander wirklich anspornen können, diesen Weg zu gehen. Herr, ich muss gestehen, viel zu oft sehe ich das Negative, das, was auffällt, und suche nicht das Gute. Vergib uns, Herr, wenn wir so sind. Lass uns Wege suchen, wo wir einander Mut machen können, wo wir einander unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Schenk uns, Herr, deine Kraft für diese Woche, dass wir wirklich täglich in dem Bewusstsein leben, dass du uns liebst und dass wir zu dir gehören. Und das ist das Entscheidende, Herr. Wenn am Ende Jesus wiederkommt, ist das das Entscheidende. In Jesu Namen bete ich. Amen. Ich lade alle ein, noch ein zu bleiben. Wir haben Gemeinschaft, wir haben Kaffee und, glaube ich, auch einen Geburtstagskuchen, meine ich. Ich möchte alle Mut machen, in die Woche zu gehen, in dem Bewusstsein, Gott geht mit, und das zu suchen, was wirklich positiv ist, das gut ist, was dankenswert ist. Amen. Ooh.